Ja, guten Abend euch allen und schöne Grüße von dem Pastor Johannes Matutis. Er hat heute einen anderen Termin und hat mich gefragt, ob ich mit euch das Wort Gottes teilen würde. Und ich habe zugesagt. Heute herzlich willkommen und wir haben uns heute im Namen Jesus versammelt und wir bitten dich, Heiliger Geist, übernimm du diesen Gottesdienst zur Ehre Gottes. Und mein Thema sollte heute sein, meine Lebensreise. Da will ich Zeugnis ablegen von meiner Lebensreise, was ich bisher hierher gemacht habe. Packen wir es an. Preis den Herrn. Halleluja. Ich hoffe, dass ihr die Freude und den Frieden des Herrn in euch habt. Ich bin so dankbar für den Heiligen Geist. Und das Wort Gottes. Und ich bin so froh, dass der Herr geduldig mit uns ist und uns hilft und segnet. Zum einen Geburtstag habe ich von einer Schwester, von einer Glaubensschwester, Seifenblasen geschenkt bekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, aber ich habe mich gewundert, was soll es? Und im Gebet fragte ich den Herrn, was hat das zu bedeuten? Da bekam ich den Gedanken, hasche nicht nach Seifenblasen, sondern nach was Beständiges, Ewiges, Lebendes, nach Jesus Christus. Und Jesus sagte, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kindlein werdet, geht ihr nicht in das Königreich der Himmel ein. Ein Kind ist vom Typ her schwach, unwissend. Und lebst so fröhlich in den Tag hinein. Ich konnte mich damals auch über jedes Geschenk freuen und spielte gerne mit Seifenblasen und hüpfte und kicherte dabei. Ich war in einem Laden, wo man Gold verkaufen kann. Und da hielt mich mit dem Besitzer. Und da habe ich erst begriffen, wie schwer es ist, Echtes mit unechten Sachen zu unterscheiden. Er prüfte jedes Goldstück, obwohl Stempel und Karatzahl vorhanden war. Und das erstaunte mich sehr. Die Echtheit war doch durch den Stempel klar und bewiesen und beim Juwelier gekauft. Das ist alles keine Garantie für die Echtheit. Denn die Juweliere kaufen zig Stücke ein und können nicht alles prüfen. So zog er einen Stein hervor und beträufelte es mit der Karatzahl, mit einer Säure und zog mit dem Goldstück einen Strich. Blieb er, so war es echt. Blieb er nicht, so war er unecht. Überraschend für mich war, dass kein Gold wirklich reines Gold ist. Alles Gold, das auf den Markt kommt, enthält irgendwelche Verunreinigungen und Beimischungen. Mit uns verhält es sich auch nicht anders. Wenn wir uns ansehen. Wir besitzen einen Körper, blicken zurück auf eine lange Reihe von Erfahrungen und Einflüssen und auf eine Erziehung, die uns geprägt hat. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir von diesen Gegebenheiten ständig beeinflusst werden. Wir müssen gegen sie ankämpfen. Wir müssen Verunreinigungen aus unserem Leben entfernen, Schicht um Schicht. Bis keine Schlacke mehr bleibt, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und so ist es auch für die Kinder Gottes sehr wichtig, die Wahrheit und das Echte zu erkennen. Auch unter Christen gibt es Scheinchristen. Sie wirken oft aufgeblasen, sogenannte Seifenblasenchristen. Sie sind oft wunderbar anzusehen, glänzen wunderbar in der Sonne, aber aus heiterem Himmel zerplatzen sie und es ist alles aus. Manchmal wird von außen gut poliert, aber im Herzen sieht es ganz anders aus. Neuchristen kann man mit einem ungepflegten Garten vergleichen, einem Garten voller Unkraut. Ist das nicht traurig? So wie Seifenblasenchristen gibt es auch die sogenannten Karussellchristen. Hier dreht sich alles um die eigene Person. Die Gebete sind von eigenen Wünschen geprägt und lieben religiöse Toleranz. Oftmals sind sie auch aktive Kritiker, die alles besser wissen. Der Teufel kann nicht mit offensichtlichen Bösen oder Unechten kommen, um zu erreichen, dass wir uns von Gott abwenden. Also muss ihm etwas Besseres einfallen, um uns zu verführen. Schließlich wären wir nicht zu Gott gekommen, wenn wir sowieso böse sein wollten. Schließlich haben wir uns vorgenommen, für Gott zu leben. Stimmt es? Halleluja. Aber auf die einfache Tour, wenn es geht, haben wir dabei aber bedacht, dass unser altes Fleisch dabei sterben muss? Haben wir schon wirklich damit abgeschlossen? Wenn nicht, kann der Teufel daraus seinen Nutzen ziehen. Nun pirscht es sich an uns heran, zeigt, was für uns gut oder religiös erscheint, aber unser Fleisch weiterleben lässt. Das werden wir oft akzeptieren, obwohl es in Wirklichkeit Sünde ist. Er wird dir sogar Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen, um dir zu sagen, dass es wahr ist, was aber nicht die Wahrheit ist. So ging es auch mir. Ich suchte nach dem Sinn des Lebens. Und als Säugling wollte der Satan schon das Leben mir nehmen. Ich lag im jüdischen Krankenhaus und der Arzt sagte zu meiner Mutter, dass nichts mehr für mich zu tun könnte. Nur noch Gott. Und er betete für mich. Und ich danke Gott für diesen Arzt. Und ich danke Gott, dass er sein Gebet erhört hat, mich geheilt hat und seine beschützende Hand über mich hielt. Bis heute. Und in der neuen Nazareth-Kirchstraße wurde ich als Säugling getauft. In der Schule hatte ich Religionsunterricht und ging mit viel Freude zur Sonntagsschule. Zu Hause setzte ich mich hin und unterrichtete meine Puppen, was ich gehört hatte, und sang laut. Mich störte es nicht, ob ich falsch oder richtig sang. Aber Hauptsache, ich sang für Gott und Jesus. Aber meine Mutter ging ganz schnell und schloss alle Fenster. Was könnten nur die Nachbarn sagen? Sie verbat es mir nicht, aber ich sollte es besser leiser tun. Und das verstand ich nicht. Denn ich habe ja Jesus geliebt und er war überall mein Lieblingsthema. Und so freute ich mich immer auf Religionsunterricht und sonntags auf den Pastor und die Schwester, mit denen ich reden konnte und die mich verstanden. Als Kind schwamm ich schon immer so gegen Strom. Mir gefiel so manches nicht, was die anderen taten. Meine Mutter wollte mit mir eine Freude machen und ging mit mir in den Zirkus. Alle lachten über den Clown. Aber ich war ganz ernst und machte mir Sorgen, dass er sich die Beine bricht, und betete zu Jesus. Vor und nach der Konfirmation hatte ich viele Fragen an den Pastor. Ich verstand viele Bibelstellen nicht und fragte und fragte. Der Pastor war sehr geduldig, aber er konnte mir nicht alles befriedigend beantworten. Und so löste ich mich von der Kirche. Heute weiß ich auch, dass ich mich von Gott löste. Las nicht mehr in der Bibel und Gebete wurden auch immer weniger. Aber irgendwie suchte ich nach dem Sinn des Lebens. Über eine Nachbarin kam ich denn zum Spiritismus. Es faszinierte mich, das Leben ist nicht aus mit dem Tod. Und ich dachte, jetzt bekommst du Antworten, die dich befriedigen. Ich sog regelrecht die geheimnisvolle Literatur in mich auf. Ich nahm an Sitzungen teil, lernte okkulte Praktiken und wir beteten sogar vorher zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist. Mir war überhaupt nichts Böses bewusst gewesen. Sie nannten sich ein belehrendes Medium, das gebundene Geister auf der Erde, verstorbene Menschen zu Gott führte. Das war doch eine tolle Sache für mich, Menschen zu Gott führen. Merkte aber nicht, dass ich schon längst in der Falle saß. Das Finstere, das Böse und das Dämonische bestimmte mich erbarmungslos. Es fanden auch Heilungen statt. Warzen und Rosen wurden besprochen. Und ich war blind und taub. Ich fand alles ganz toll, aber ich wurde immer ängstlicher. Sah plötzlich Menschen in der Stube und wenn ich mich wusch, spürte ich jemand hinter mir. Als ich dann dem Medium das erzählte, meinte sie, das wäre doch ganz normal und wollte mich als Heilmedium ausbilden. Aber ich hatte jetzt genug. Es war mir alles so unheimlich und löste mich davon und ging nicht mehr zu solchen Sitzungen. Es ist so wichtig, meine Lieben, Gottes Wort zu kennen, um nicht in diese Fallen zu tappen. Der Spiritismus ist die direkte Kontaktaufnahme des Menschen mit dem finsteren Teil des Jenseits, das von Satan beherrscht wird. Gott hat schon im Alten Testament den Kontakt mit dem Jenseits verboten, im 5. Mose 18. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Aber das wusste ich damals noch nicht, diesen Vers. Einer Falle erwischt, entwischt, tappte ich wieder durch Unkenntnis in die nächste. Denn wer Gott verwirft, ist schutzlos ausgeliefert. Das bekam ich zu spüren. Damals dachte ich, jetzt bin ich aber auf den richtigen Weg. Ich bin ja jetzt schlauer geworden. Also ging ich auf den Weg des Yogas, Selbsterlösung, fernöstlicher Meditationspraktiken. Das hörte sich doch gut an. Charakterbildung, die Gebote hörten sich wie die 10 Gebote an und ging sogar noch weiter. Ich machte eine 3-jährige Yoga-Ausbildung und lernte Reinigungstechniken, Ernährung und fühlte mich wohl. Das konnte doch gar nicht schlecht sein. Lernte Mittel zur Abwehr der Erdstrahlen durch Matten, Armbänder aus Kupfer, angebliche Heilkräfte der Bachblüten und verschiedene Edelsteine. Das alles wird mit mystischer Inbrunst erhoben, weiße Magie. Auf Zahlen, Tierkreiszeichen und so weiter wurde wieder Unkenntnis. Doch dies sind alles Formen des Okkultismus unter mir. Unter einem frommen Deckmantel. Der Satan kam immer im Schafspelz. Aber irgendwie bleibt eine Sehnsucht nach dem Schöpfer. Und man kann dann den falschen Gottbildern ausgeliefert sein. Gefährlich ist auch Neugierde. In der Apostelgeschichte 17 heißt es, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Leider zog ich auch meinen Mann mit da rein, aber Glaube kam auch noch dazu und ich nahm homöopathische Mittel. Auch hier kam ich mich sehr schlau vor. Das kann doch nicht schaden. Die Medizin mit ihren Nebenwirkungen sind doch viel schlimmer. Aber die Homöopathie erlebt durch die Anthroposophie und die New Age-Welle unter dem Namen sanfte Medizin heute eine Blütezeit. Aus Homöopathie ein Weg für Christen. Vergleiche auch Dr. S. Pfeiffer, Gesundheit um jeden Preis. Auch hier ist zu betonen, dass sich zwischen Naturheilkunde und Homöopathie zu unterscheiden ist. Menschen heilen war schon immer ein großes Thema. Also schloss ich mich einer Reiki-Gruppe an. Heilung durch Handauflegen? Na prima, das kann ja nun wirklich nicht Schlechtes sein. Das steht doch auch in der Bibel. Der Teufel ist wirklich ein Lügner. Er verdreht alles. Ein Schauspieler. Und ich habe so eine Wut auf ihn zu diesem Blender. Und ich möchte jetzt wirklich ein Albtraum für ihn werden. Aber ein Warnsignal holte mich auch da heraus. Denn ich fühlte mich nicht mehr wohl und wollte mir beim Üben nicht von jedem mehr die Hand auflegen lassen. Überall zog ich meinen Mann mit hinein, was ich zutiefst bereute. Später kam ich mir vor wie die Eva und tat Buße. Und dann kam ich zu Bruno Gröningskreis und wieder schleppte ich meinen Mann mit Und eigentlich war mein Motiv, ihnen zu beweisen, dass es Gott gibt und das, was hier auf Erden nicht alles ist. Wir fanden alles toll. Es wurde von Gott gesprochen. Die göttliche Kraft hilft und heilt. Es fand Heilung statt und sogar ärztlich dokumentiert. Mein Mann und auch fühlten den sogenannten Strom. Wir zuckten und Wärme durchströmte uns. Und da geschah es. Wir waren begeistert. Es sah irgendwie, aber das verging mit der Zeit. Wir bekamen jeder ein Bild und die Leiter eine silberne Kugel als Kraftverstärker. Weihnachten wurde über Jesus gesprochen. Ostern zeigte unsere Leiterin auch einen Spielfilm von Jesus. Wir haben alles so in Ordnung gefunden und uns nichts aufgefallen. Es waren schöne gemeinsame Treffen, schöne gemeinsame Feste mit Volkstänzen und regelmäßigen Einstellen. Naja, ein anderes Wort für beten. Man hat es so hingenommen. Eben ein anderes Wort. Alt und jung, alle zusammen eine große Familie, die es ja in unserer Welt so nicht mehr gab. Aber fühlte sich angenommen. Jeder brachte etwas mit. Wir hatten den Büchertisch übernommen, natürlich nur die Bücher von Bruno Gröning. Aber auch hier fiel uns nichts auf. Schließlich sagte Bruno Gröning, dass er nur unser Freund sein will und ein Mittler zu Gott, wie eine Sekretärin zum Chef. Dann hatten wir den großen Tisch mit zur Tagung, wo auch andere Bücher drauf waren. Jesus, Worte und so weiter. Wir übernahmen dann den Büchertisch für ganz Berlin und Brandenburg. Und dann erzählte uns Bruno Grönings Freundin hier von dieser Kirche. Ich sollte doch einmal mitkommen. Sie fühlte hier auch ganz stark den Strom und es finden auch Heilungen statt. Und heiß würde es ihr auch hier werden. Aber ich wollte es erst nicht. Ich hatte genug. Schließlich wusste ich ja, dass die göttliche Kraft hilft und heilt. Ich sah es doch und spürte es. Warum sollte ich nun schon wieder woanders hingehen? Hatte hier doch alles, was ich wollte. Außerdem hatte ich auch keine Zeit. So. Aber diese Freundin ließ nicht locker. Na gut, ich kam hierher, um mir alles anzusehen. Schließlich war es ja auch meine Kirche, wo ich mal getauft und eingesegnet wurde. Und hier war es ja auch, wo mein Glaube anfing. Eigentlich meine Glaubenswurzel. Wedding, Hochstädter Straße, Leopoldplatz, mein Geburtsort. Ja, und ich wollte meine Heimat ansehen, was sich so verändert hat. Und ich kam zum Gottesdienst und ein Evangelist war da. Und es wurde in Sprachen gesprochen. Um Gottes Willen, wo bin ich denn da hineingeschlittert? Also nee, mit Spiritismus wollte ich nichts mehr zu tun haben. Aber trotzdem fühlte ich wohl. Das hat ja nichts zu sagen, denn dem Gefühl bin ich ja schon ein paar Mal auf den Leim gegangen. Also sagte ich zu meiner Freundin, ich will nichts damit zu tun haben. Schließlich habe ich ja den Bruno Gröning Freundeskreis und wenn es hier genauso lang geht, dann reicht mir das eine. Mir fiel nur auf, dass hier die Hände gehoben wurden und wir sie brav auf den Schoß hatten. Und nun ja, damit konnte ich leben. Und bei Bruno Gröning gab es auch Heilung. Und hier auch. Wo ist da der Unterschied? Ich blieb also in den sogenannten Freundeskreis, kam auch nicht mehr in diese Kirche. Circa nach einem Vierteljahr meditierte ich in meinem Bett und da hörte ich plötzlich eine Stimme, geh in diese Kirche, geh in diese Gemeinde, in die Nazareth-Kirche. Ganz deutlich, 3 Tage hintereinander, als ob jemand im Raum steht und spricht. Und ich sagte zu meinem Mann, ich gehe Sonntag in die Kirche. Der schaute mich mit großen Augen an und sagte, du wolltest doch da nicht mehr hingehen in dieser Kirche. Ich erzählte ihm mein Erlebnis. Also ich ging hin und ich war begeistert. Die Predigt war so einfach zu verstehen und sie war so praktisch. Und ich weiß noch, als Pastor Johannes Matutis sagte, dass die Bibel eine Gebrauchsanweisung für das Leben ist. Und das verstand ich nun wieder nicht. Ich kannte zwar eine Menge Geschichten aus der Bibel, aber was hatte das mit meinem Leben zu tun? Und von nun an drängte es mich richtig zum Gottesdienst. Es zog mich wie ein Magnet. Ich, die eigentlich nur zu Weihnachten zur Kirche ging, ging jetzt dreimal in der Woche. Ich fieberte richtig die 3 Tage entgegen und konnte nicht genug bekommen. Mit den Predigten konnte ich etwas anfangen. Sie waren so lebendig, so dynamisch und noch nie in meinem Leben hatte ich solche Predigten gehört. Die Gemeinde war so freundlich, so offen und dennoch nicht aufdringlich. Ganz anders, als ich es kannte. Mein Mann wunderte sich zwar, aber sagte nichts dazu. Aber eines Tages sagte Pastor Johannes Matutis etwas gegen Yoga. Und zwar ganz entschieden. Und meine Gedanken rebellierten. Er weiß doch gar nicht, von was er spricht. Naja, gut, er kann ja nicht alles wissen. Er kennt zwar die Bibel, aber davon weiß er nun wirklich nichts. Aber auch hier tat ich Buße über meine hässlichen Gedanken und Überheblichkeit gegen Pastor Johannes Matutis. Ich musste wirklich lernen, dass ich im Grunde genommen gar nichts wusste. Dann lud mich Heidi Mie, seine Frau, zum Kaffee und Kuchen ein. Und wieder wurde ich misstrauisch. Ich dachte, jetzt kommt die nächste Falle. Jetzt soll ich Mitglied werden. Jetzt kommt's. Renate, pass bloß auf. Aber seine Frau sah bestimmt meinen komischen Blick und sagte, wenn du nicht willst, musst du nicht. Ich wollte dir nur eine Freude machen und wollte, dass wir uns näher kennenlernen. Ich fühlte mich ertappt und es war mir sehr peinlich und sagte zu. Es war ein unvergesslicher, schöner Nachmittag. Wir lobten Gott und beteten ihn und der Tisch war reichlich und liebevoll gedeckt. Keine Mitgliedswerbung. Ich schämte mich sehr, hatte aber keinen Mut, seine Frau Heidi Mies zu sagen, was ich für hässliche Gedanken hatte, und tat in mein Kämmerlein vor Gott Buße. Aber trotzdem kam mir immer noch der Zweifel in mir auf und ich prüfte weiter. Wenn alle aufstanden, blieb ich sitzen. Aber keiner sagte etwas. Ich hielt meine Hände auf dem Schoß, wenn andere sie hoben. Es wurde nichts gesagt. Nur eine Glaubensschwester kam und sagte mir, na, bist du immer noch in einem komischen Verein? Ich sagte trotzig, ja, und damit du es weißt, zum Yoga gehe ich auch noch, so. Kopfschüttelnd ging sie von dann, aber ich kam mir so richtig groß vor. Der habe ich es aber gegeben, dachte ich. Trotzdem begegnete sie mir immer wieder freundlich und liebevoll. Und ich fühlte mich aber immer von ihr beobachtet und kontrolliert. Daraufhin benahm ich mich in Gedanken sehr rebellisch und trotzig. Ihr gegenüber aber war meine Antwort dementsprechend sehr scharf. Viele sprachen wir darüber, wo wir einander wirkten und wieder lachten drüber herzhaft und begaben uns gegenseitig. Dann kam wieder ein Evangelist und sein Wort ging mir so ins Herz, dass ich nach vorne ging und mein Leben Jesus übergab. Zu Hause kniete ich nieder und schüttete Jesus mein Herz aus, bekannte meine Sünden, meine Lügen, mein Zweifel, mein Stolz, meine Ängste, meine Eifersucht, mein Allesbesserwisserei, meine Überheblichkeit und dankte Jesus unter Tränen, dass er mich liebt und dass er auf Golgatha für mich gestorben ist und für meine Schuld gesühnt hat. Ich konnte es nicht fassen, was er für mich getan hat. Die Tränen flossen und flossen und dabei spürte ich eine Liebe, die ich nicht so kannte und eine Erleichterung. Bisher kannte ich ihn nur von Verstand, jetzt aber kam er in mein Leben, in mein Herz. Mir zerbrach fast das Herz, wie er mich liebt und ich ihn nur am Rande beachtete, so nebenbei. Alles andere war mir wichtiger und er liebt mich trotz alledem. Und sehen sich nach mir. Es wurde ein Glaubenskursus angeboten. Musste ich den mitmachen? Schließlich gehe ich ja so oft in die Kirche, höre und lerne daraus. Soll ich noch einen Tag mehr gehen? Was wird mein Mann dazu sagen? Meine Gedanken waren schon wieder im Krieg. Ja, nein, vielleicht doch. Ich ging zu meinem Mann und fragte ihn, ob er etwas dagegen hätte. wenn ich noch einen Tag länger abends wegging. Aber er sagte mir nach, es hat ja genug mit dem Büchertisch von Bruno Gröning zu tun. Mach doch. Auf das Nächstliegende kam ich zuletzt. Ich ging ins Gebet und fragte, soll ich oder soll ich nicht hingehen? Gib mir, Herr, ein Zeichen, aber ein Zeichen, das ich nicht übersehen kann. Bitte. Und als wir das Passafest feierten, kam eine Schwester auf mich zu, die ich vom Gottesdienst kannte und die mich herzlich begrüßte, aber mit der ich noch nie weiter geredet habe, und sagte mir, das soll ich dir im Namen des Herrn geben, und überreichte mir eine Bibel, eine Studienbibel, eine nagelneue Studienbibel. Und ich stand sprachlos da und konnte es nicht fassen. Ich konnte nur Danke sagen. Den ganzen Abend war ich fassungslos. Sie wusste doch gar nichts von mir. Wie geht denn das? Also ging ich zum Glaubenskursus. Und wieder musste ich erfahren, dass ich gar nichts wusste. Und fing wieder einmal an wie ein kleiner ABC-Schütze. Es machte mir große Freude und mein Impuls wurde immer größer. Ich will getauft werden. Sogar Jesus hat sich taufen lassen. Wie viel mehr ist es bei mir notwendig, diesen gehorsamen Schritt zu tun? Ich wurde ja als Baby getauft, aber ich wollte es jetzt ganz bewusst, einen Bund mit Jesus und Gott, dem Heiligen Geist, festmachen. Öffentlich vor der ganzen Gemeinde. Ich war so erfüllt mit diesen Gedanken, es ließ mich nicht mehr los. Also melde ich mich bei Pastor Johannes an und bat ihn, dass er mich tauft. Und am liebsten sofort. Aber er lächelte mich nur an und sagte, bleib mal ruhig und noch ein bisschen warten. Meine Enttäuschung war groß. Aber in 6 Monaten war es dann endlich soweit. Und ich lud meine ganze Familie ein. Und es war am 28.06.2003. Vor der Taufe sind mir noch viele meiner Sünden aufgedeckt worden. Und ich habe so manche Nacht Tränen übersät um Gnade und Vergebung gebetet. Jedes Mal fühlte ich mich danach erleichtert, frei, und Freude erfüllte mich. Wie sehnte ich mir den Tag der Taufe herbei, zählte jeden Tag. Und endlich war es soweit. Plötzlich bekam ich es mit meinen Augen zu tun. Sie tränten und ich musste eine Sonnenbrille tragen. Gedanken kamen, wie? Musst du jetzt die Taufe absagen? Auf der anderen Seite bekam ich die Wut und stampfte mit dem Fuß auf und sagte, nichts, aber auch gar nichts kann mich aufhalten, getauft zu werden. Jesus, steh mir bei. Und von meiner Familie kamen alle. Ich jubelte innerlich. Aber ich wusste, sie kamen aus Neugierde. Aber sie hörten das Wort Gottes und ein Same wurde gesetzt. Die Taufe war ein einmaliges Erlebnis, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Und vielleicht auch keiner, der es selbst erlebt hat. Ich kann euch nur einladen, kommt zu Jesus. Bekennt euch zu Jesus. Mein Gott, mein Vater, und Jesus lebt. Jesus lebt wirklich. Lasst euch von nichts abhalten. Jesus liebt mich und dich auch. Er sehnt sich nach euch. Und ich fühlte mich so frei. Alle meine Sünde sind mir vergeben. Und ich konnte Gott nicht genug danken. Danken für seinen Sohn, Jesus Christus, der alles vollbracht hat. Er hat alles für mich getan. Er hat mich von allem freigesprochen und in mir entstand ein großes Halleluja. Ich kann neu anfangen, ganz neu, wie ein neugeborenes Baby. Als ein Kind Gottes bin ich eine neue Schöpfung. Alles jubelte in mir und für mich galt plötzlich das Wort von Jesaja 43,1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und mein Taufspruch war, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Nie werde ich dich im Stich lassen. Wenn Gott dich segnet, dann wird immer ein Überschuss und Überfluss da sein. Lebt das Leben eines Gesegneten. Beseitigt alle Segenshindernisse aus deinem Leben. Amen. Von nun an arbeitete der Heilige Geist immer mehr an mir. Für mich erst unmerklich. Für mich war es, als ob sich meine Augen immer mehr öffneten. Und plötzlich kam wieder die Frage auf, wie vereinbare ich jetzt Jesus und Bruno Gröning? Ich will doch nur einen Herrn dienen. Und dann kam wieder der Gedanke, er ist doch bloß ein Freund, der vermitteln will. Das ist doch nichts Schlechtes. Aber es war wieder einmal ein Chaos in meinen Gedanken. Und zum Schluss fiel mir wieder das Einfachste ein, bete doch mal wieder. Und der Herr hat dir doch schon einmal eine Antwort gegeben mit der Bibel. Und so ging ich ins Gebet. Herr, hilf mir. Was soll ich tun? Kann ich beides vereinbaren oder nicht? Gib mir bitte, Herr, eine Antwort, die ich nicht übersehen kann. Und an einem Karfreitag waren wir wieder im sogenannten Freundeskreis, aber ich fühlte mich plötzlich gar nicht mehr so wohl. Die Leiterin von ganz Berlin kam ans Rednerpult und sagte plötzlich, dass wir nicht mehr über Jesus reden sollten, nur noch an Weihnachten. Ich war sowas von empört, sprang auf und sagte dann, dass ich hier keinen Platz mehr hätte. Und mein Mann folgte mir. Das war die Antwort auf mein Gebet. Zu Hause angekommen, schlug ich meine Bibel auf und fand plötzlich viele Bibelstellen, die dagegen sprachen. Zum Beispiel, es gibt nur einen Vermittler. Und das ist Jesus. Mir fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen. Wie konnte ich nur so blind sein? Wir haben dort nie in der Bibel gelesen. Die Leiterin durften nichts aus der Bibel zitieren. Es wurde nur Bruno Grönings Büchern gelesen. Bruno Gröning wurde dadurch verherrlicht. Sein Bild sollten wir immer bei uns tragen, nicht Jesus' Worte. Die Leiterin trug ständig eine silberne Kugel bei sich als Kraftverstärker. Und ich war wieder in der Falle des Satans getappt. Freunde nannten wir uns. Aber wir sollten uns nicht duzen, auch nicht umarmen. Und wieder kam Satan mit einem frommen Deckmantel. Aber Gott ist so gut. Wir entfernen uns von ihm, aber er ist treu. Er holt uns aus der Grube. Seine Liebe ist so groß. Der Bruno-Grönings-Kreis sah mich nie wieder. Ich verabschiedete mich mit den Worten, ich diene jetzt Gott und Jesus. Und sie verstand nichts. Dann wurde eine Seelsorge-Seminar von Herrn Florig von der Ora-Mission angeboten. Da erfuhr ich, dass es nicht reicht, nicht mehr hinzugehen, sondern dass ich mich richtig lossagen muss. Dann las ich das Wort in der Bibel. Kommt her zu mir, ihr euch bemüht und eure Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Matthäus 11. Das war wieder für mich wie ein Zeichen und ich meldete mich zu einem Seelsorgergespräch an. Dann hörte ich plötzlich, dass alles besetzt war. Voller Enttäuschung erzählte ich einer Schwester beim Frühgebet davon und dass ich mich vom Spiritismus, Yoga und Bruno Gröning befreien und loslassen will. Wir beteten darüber und am Sonntag kam sie strahlend auf mich zu und sagte, dass jemand abgesagt hat und dass ich Dienstag ein Gespräch habe. Halleluja! Ich pries Gott und lobte ihn. Und am Dienstag war es dann noch nicht so leicht. Es kamen wieder Gedanken. Es ist dir doch alles vergeben. Es ist doch Quatsch, noch extra hinzugehen. Jesus weiß doch alles. Er hat dir doch schon längst alles vergeben. Und ich fing an, auf dem Weg zu beten. Jesus, hilf mir. Und ich wurde ruhiger. Und als ich ankam, begrüßte mich die Schwester, der ich alles erzählt hatte und sagte mir, dass sie mit hereinkommt. Und das war mein Glück. Jetzt musste alles auf den Tisch. Eigentlich sollte ich vorher alles aufschreiben, damit ich nichts vergesse. Aber ich war ja wieder so oberschlau und ich tat es nicht. Schließlich wusste ich ja alles, was ich getan habe. Aber in Psalm 32, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Und ich begann von der Kindheit an, alles zu bekennen. mit Namen zu nennen und sagte mich los. Als es zum Spiritismus kam, fragte mich Herr Florek, wie das Medium hieß und wann es war. Und das wusste ich nicht mehr. Ich wusste es einfach nicht mehr. Unglaublich. Ich hatte eine enge Freundschaft mit ihr. Die Kinder spielten und ich kam mir wie ein Schulmädchen vor. Nichts aufgeschrieben, vergessen. Das konnte doch einfach nicht sein. Und doch war es so. Viele Sachen fielen mir erst später noch ein. Und dann sprachen wir auch über Yoga, Reiki und so weiter. Und jedes Mal dasselbe. Ich sagte mich von jedem Einzelnen los. Und es wirkte und schrie aus mir heraus. Ich hatte es hier schon erlebt bei Befreiungsdienste. Aber nie dachte ich, dass es bei mir auch so ist. Herr Florek sagte, ist das jetzt nun alles? Ich sagte, ja, mir fiel nichts mehr ein. Und da sagte meine Glaubensschwester, hast du nichts vergessen? Nö, sagte ich. Na, und was ist mit Bruno Gröning? Ach ja, Mensch, war ich erleichtert, dass ich vorher alles erzählte und sie mich erinnert hat. Aber merkt ihr, was hier passiert ist? Der Geist wollte sich verstecken. Er wollte sich verstecken und wollte nicht heraus. Aber er musste gehen. Auch hier ist mir bewusst geworden, dass Jesus größer als alle Macht Satans ist. In Kolosser 2,15 heißt es, als er die Fürstentümer und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau. In ihm hielt er über sie Triumph. Und im 2. Korinther 4 steht, der Satan dieser Welt, der sich als Gott ausspielt, hat den Sinn, den Ungläubigen zu verblenden. Und das habe ich zur Genüge erfahren. Aber Gott sei gedankt und gepriesen. Kolosser 1, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis errettet und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja. Und in 12, Jesus sagte, ich bin das Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Halleluja. Und in der Apostelgeschichte heißt es, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren und von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich, Jesus, geheiligt sind. Hebräer 2 heißt es, er, Jesus Christus, hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und befreite alle, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen war. Ich kann Gott nur danken, dass er mich zu einem erfahrenen Seelsorger geführt hat, der auch ein entschiedener Christ ist. Und ich danke Gott, dass ich aufrichtig Buße tun konnte, die dunklen Punkte im Einzelnen mit Namen vor Gott bekennen konnte und um seine Vergebung bitten durfte, dass ich mit Hilfe von Herrn Florek in der Autorität den Namen Jesus energisch im Gebet von Satan und all seinen Anrechten trennen konnte. Ich habe mich dabei auf das vollbrachte Opfer Jesu Christi am Kreuz und auf das auch für dich vergossene heilige Blut zur Vergebung meiner Schuld berufen. Ich habe es mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen getan. Und ich spürte plötzlich, wie Zentnerlasten von mir abfielen. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich war. Das muss man selbst erlebt haben. Kein geheimnisvolles Jenseits, kein Bruno Gröning, keine andere Religion konnte mir jemals geben, was mir Jesus Christus in diesem Augenblick der Befreiung schenkte. Frieden, Ruhe des Gewissens, Freude und die Gewissheit, dass ich von Gott geliebt bin. Ich fühlte mich frei. Ich ging nach Hause und machte reinen Tisch und schmiss alle okkulten Bücher, Bilder und Gegenstände weg im Namen Jesus Christus. Als das alles geschehen war, fühlte ich mich noch freier als ein Fisch im Wasser. Man kann es nicht beschreiben. Man muss es erleben. Es ist fantastisch. Gottes Liebe zu erleben. Ich habe es ausprobiert. Und es ist Wahrheit. Gottes Wort ist wahr. Es ist einfach es auch zu erleben. Man braucht nur die Wende auf dem Absatz machen, sein Leben Jesus anzuvertrauen und ihm zu glauben. Alles andere macht er. Jesus lebt. Halleluja. Im Psalm 19,12: Verirrung, wer bemerkt sie von den verborgenen Sünden? Sprich mich frei. Ich vertraue auf Jesus. Jesus Christus macht mich wirklich frei. In einem Lied von Dora Rappert heißt es: Am Kreuz trug er meine Schuld. Sein Blut macht mich hell, mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Niemand ist wie er. Einmalig, einzigartig, herrlich ist Jesus Christus. Danke, Jesus, für die Befreiung von allen teuflischen Bindungen. Und ich stelle mein Leben ab sofort unter deine Herrschaft, Jesus Christus. Amen. Auch für meinen Mann hatten wir gemeinsam gebetet. Und das Gebet wurde erhört. Eine Woche später kam es plötzlich, dass er das Bücherlager aufgab und sich auch vom Kronen Königsfreundeskreis löste. Seitdem ist er auch offen für Jesus Christus. Und ich merke, wie der Heilige Geist ihn verändert. Ich kann nur sagen, lass dich nie entmutigen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, gib ihn zu und bitte um Vergebung. Jesus wird aus deiner Niederlage einen Sieg machen. Und wir bleiben immer lernende. Amen. Und mir wären viele Umwege erspart geblieben, wenn ich das Wort Gottes wirklich gekannt hätte. Irrlehren entstehen immer dort, wo Gottes Wort aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und ich danke Gott, dass er mich zu einer biblischen Gemeinde geführt hat, die mit Entschiedenheit Jesus nachfolgen. Ich habe erfahren, dass Einzelgänger sehr gefährlich leben und viel mehr Anfechtung ohne Schutz ausgeliefert sind. Auch stopfte ich mir nicht mehr in erster Linie die Gedanken mit Eindrücken der Welt zu, sondern mit dem Wort Gottes. Lob und Preis sei dem Herrn. Wenn ihr, meine Lieben, vom Herrn Jesus tief gesegnet werden wollt, dann gestattet ihm, eure Vergangenheit und eure Gegenwart in sein Licht zu rücken. Verschleiert nichts. Lasst das Licht Jesus bis in die tiefsten Winkel eures Herzens hineinleuchten. Auch wenn der Dreck eures Lebens noch so groß ist, ihr dürft Jesus schonungslos alles sagen. Dann werdet ihr Vergebung und völlige Reinigung von euren Sünden erfahren. Sagt Jesus die ganze Wahrheit und verbirgt nichts. Dann wird er euch vergeben, wenn ihr bereut. Es macht aus Sünder Gottes Kinder. Viele, die dem Herrn Jesus nachfolgen, erleben das auch. Amen. Durch meine Buße, durch meine Umkehr habe ich Befreiung erlebt und ich begann zu begreifen, dass Wahrheit frei macht. Und ich bete jeden Tag: Herr, halte mich ganz fest in deiner Hand. Denn wenn ich mich festhalte, kann ich loslassen. Aber wenn er mich hält, nicht. Und später las ich in Psalm 32, wie für mich geschrieben: Darum entschloss ich mich, die meine Verfehlung zu bekennen, was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir und lässt mich jubeln über meine Rettung. Das war mein erster Schritt. Aber das ist nicht alles. Wir dürfen nie stehen bleiben. Es geht ein Leben lang Schritt für Schritt weiter. In der Schule Gottes gibt es keinen Abschluss und keinen Urlaub und auch keine Rente. Tagtäglich müssen wir uns entscheiden. Ich habe mal eine Losung bekommen, dass ich mir genau auch zu mir antraf. So spricht der Herr: Du bist in meinem Ausbildungslager. Du durchläufst mein Ausbildungsprogramm. In Umgang mit mir und deinen Mitgeschwistern lernst du mehr über meine Absichten und meine Ziele. Hier entdeckst du deine und deine Schwächen. Hier wird dir für Ausgleich in dein Leben gesorgt. Lauf mir nicht fort aus der Schule. Verlass nicht die Versammlung. Sie sind die Raststätten auf deiner Pilgerreise. Hier tankst du wieder neu auf. Hier bist du in Sicherheit, in der Nacht, in den Stürmen und in Gefahren des Lebens. Hier bin ich gegenwärtig, spricht der Herr. Hier gebe ich dir weite Instruktion und bleibe dran. Meine Lieben, ich bin jetzt 57 Jahre verheiratet. Was versteht man unter einer Ehe? Geht es darum, dass die Wohnung immer aufgeräumt ist? Geht es um gemeinsames Essen? Geht es um Geld? Oder um ein Haus? Oder um einen Titel? Es sind zwar alles gute und wichtige Dinge, aber das kann ich auch ohne eine Ehe haben. Meine Lieben, in einer Ehe geht es nicht als erstes um Dinge, sondern um die Person, um den Ehepartner. Es geht um die innere Beziehung zu ihm. Und wenn man nur heiratet, um versorgt zu sein, dann ist das Betrug. Ja, wir haben einen Trauschein. Es hat aber mit dem eigentlichen Sinn von Ehe nichts zu tun. Ehe ist eine personhafte Bindung und genauso sehe ich das Christsein. Christsein ist eine Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus, dem auferstandenen und gegenwärtigen Herrn. Und wo das fehlt, fehlt alles. Da kann durch keinen Sozialeinsatz oder durch Religion oder Humanismus ersetzt werden. Johannes 1-12. Allen aber, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denn es gab nicht Gottes Kinder zu werden. Meine Lieben, es ist keine religiöse Spielerei, über das Christsein nachzudenken. Und ich stelle heute euch zum Schluss noch Fragen zum Nachdenken. Wollt ihr euch an Jesus binden? Wollt ihr, dass er euer Leben führt und gestaltet? Wollt ihr seine von Schuld und befreiende Kraft erleben? Bedenkt, dass er eure Entscheidung ernst nimmt. Der gekreuzigte und auferstandene Herr ist auch jetzt gegenwärtig und ruft mit den Worten euch zu, folget mir nach. Ich muss mich entscheiden, meine Lieben, und als erstes begreifen, wie sündig, nackt und blind vor Gott ich stehe. Und ich muss begreifen, dass ich weiter durch gute Werke nichts ändern kann. Ich muss darauf vertrauen und glauben, dass Jesus am Kreuz an meiner Stelle starb. Ich muss mich entschließen, meine Lieben, mein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Die Entscheidung für Jesus ist die allerwichtigste in unserem Leben. Es geht um Tod oder Leben, ewigen Tod oder ewiges Leben. Ich habe mich entschieden, Jesus für immer zu gehören. Amen. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, behältst du zwar deinen Körper und manche Fehler, aber der Unterschied besteht darin, wer an Jesus gehört, ist ein neuer Mensch geworden. Was er früher war, ist vorbei. Und etwas ganz Neues hat begonnen. In Korinther 5, du siehst zwar noch so aus wie immer, aber du bist nicht mehr wie sonst. Wenn Jesus in euch wirkt, dann seid ihr zwar wegen eurer Sünde den Tod verfallen, aber weil Gott euch angenommen hat, schenkt sein Geist euch das Leben. Römer 8. Inwendig in dir ist ein neuer geistlicher Mensch geworden. Dein Körper wird eines Tages zwar sterben, aber du selber wirst nicht sterben. Du wirst in Ewigkeit leben mit Jesus. Amen. Halleluja. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen auf all euren Wegen. Und nehmt das Erlösungswerk seines Sohnes jetzt im Glauben und Vertrauen an. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Amen.